Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung 13, und ich lese uns ab Vers 7 bis Vers 10. Und hier geht es wiederum um den kommenden Weltherrscher, auf den wir als Gemeinde nicht warten. Wir warten auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, aber auf den die Welt wartet. Und wollen wir einmal hören, was uns das Lebenswort über diese Person dann auch sagt. Ich lese ab Vers 7, wir haben eigentlich die Hälfte dieses Verses uns schon angeschaut. Die zweite Hälfte, dort werde ich dann anfangen, aber um des Zusammenhang willens lese ich den vollständigen Vers. Und ihm ward gegeben zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben, zum zweiten Mal, ihm ward gegeben, Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf der Erde wohnen, beteten es an, das Tier, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Hat jemand Ohren? Der höre. So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Lebenswort haben dürfen, es lesen dürfen. Noch haben wir die Möglichkeit dazu. Und gerade heute, wenn wir diese sehr interessante Passage aus Offenbarung 13 uns anschauen, bitten wir von ganzem Herzen, dass du selbst uns durch den Heiligen das Herz für dein Wort aufschließt und das Menschliche einfach zur Seite schiebst und wir tatsächlich auf das hören, was dein Wort sagt und nicht, was unsere Vorstellung ist. Wir danken dir für das Vorrecht, in deinem Wort lesen zu dürfen. Wir danken dir für das Vorrecht, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort erklärt, und wir freuen uns. Wir freuen uns auf das Hören und auf das Lernen. Preis sei deinem heiligen Namen. Amen. Bevor wir uns heute Morgen in den Text vertiefen, den wir eben gelesen haben, möchte ich als Nachtrag zu der letzten Predigt etliche Zitate vorlesen, sehr interessante Zitate vorlesen, die im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde stehen. Ja, ich sagte das letzte Mal, dass interessanterweise das zu beobachten ist, dass in vielen Gemeinden heute, vielen modernen Gemeinden heute, diese biblische Lehre der Entrückung gar nicht mehr angesprochen wird oder sogar verleugnet wird. Ja, man will davon nichts hören. Interessanterweise aber lehrt die New Age-Bewegung über diese Realität der Entrückung. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und heute will ich eben einige Zitate lesen und uns darauf aufmerksam machen, warum es eigentlich so ist, dass die New Age-Bewegung gerade auch von der Entrückung der Gläubigen oder der Gemeinde des Herrn Jesu lehrt. Wer ein wenig die New Age-Bewegung kennt, der weiß, dass es eine zutiefst okkulte Angelegenheit ist. Ja, ihr habt von der New Age-Bewegung gehört. Ja, wahrscheinlich mehr in den 90er Jahren wie jetzt, aber mittlerweile spricht man auch schon von der zweiten Welle der New Age-Bewegung in unserer Gesellschaft, aber wie auch immer. Die New Age-Lehrer sagen selbst frei heraus, manche der New Age-Lehrer sind Quacksalber, ja, das sind Spinner, die reiten auf dieser Welle, um Geld zu verdienen, aber manche sind echt, die sind wirklich okkult belastet und dann verkündigen sie auch diese Lehren, die ihnen dann Lichtwesen oder Engel, wie die sagen, weitergeben. Sie sagen von sich selbst, diese New Age-Lehrer sagen von sich selbst, dass sie eigentlich nur Instrumente sind, die das weitergeben, was sie empfangen haben, eben von diesen gefallenen Engeln. Ja? Und das Wort, was du dazu gebraucht wird, ist das Wort Channeling. Ja, sie sind wie so ein im Deutschen würde man sagen Kanal, der den ganzen Abfluss, ja, den Müll an die Leute weitergibt. Vor 2 Jahren wurde ein Buch geschrieben von 2 jungen Männern, die tief in dieser Bewegung verwurzelt waren, aber befreit worden sind durch Jesus Christus. Und sie schrieben ein Buch vor 2 Jahren. Das Buch heißt Das zweite Kommen der New Age Bewegung. Und in diesem Buch beschreiben diese zwei, wie die New Age Lehre in die Gemeinde Einzug hält. Ja? Man ist in solchen Gemeinden, sagen sie, mehr um die Spiritualität bemüht, um die Gefühle, als um die Wahrheit. Ja? Ihr Lieben, schließlich glauben wir alle an irgendetwas, und weil wir auf die Ewigkeit hin erschaffen worden sind, weil die Ewigkeit in unserem Herzen ist, dann liegt es uns sehr nahe, dass wir irgendetwas anbeten müssen. Ja? Und die New Age-Lehrer sagen, oh, aber dass Jesus Christus der einzige Weg ist, naja, Jesus ist ein Weg zu Gott, aber es gibt noch viele andere. Ja? Und die sagen, wer seid ihr, dass ihr das behauptet, dass Jesus der einzige Weg ist? Ja, wir behaupten das nicht. Jesus behauptet das von sich. Wir geben nur das weiter, was Jesus selbst gesagt hat, als er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Punkt. So, hören wir einmal, was schon vor 27 Jahren eine New Age Lehrerin, viele dieser New Age Lehrer sind interessanterweise Frauen, Barbara Marciniak, in ihrem Buch Bringers of the Dawn schreibt sie Folgendes. Ich finde das faszinierend. Sie schreibt, die Menschen, die unseren Planeten verlassen in der Zeit der Erdumgestaltung, sind solche, die hierher nicht mehr hineinpassen und die auch die Harmonie der Erde aufhalten. Wenn die Zeit kommt, werden an die, ich weiß nicht, wie sie auf die Zahl kommt, 20 Millionen Menschen auf einmal den Planeten verlassen. Dann erst, wenn diese Menschen weg sind, dann erst wird eine gewaltige Bewusstseinsveränderung stattfinden in solchen, die verbleiben. Ja, das ist das, was die New Age-Lehrer immer wieder dann auch unterstreichen. Das Verschwinden mancher der Gemeinde Jesu Christi aus dieser Erde wird eigentlich etwas Positives sein für die Erde. Dann können wir uns weiterentwickeln in unserer Spiritualität und in unserem Bewusstsein. Ja? Aber das ist es, ja, was sie eben lehren. Sie lehren eigentlich, was wir als Entrückung der Gemeinde des Herrn Jesu in der Heiligen Schrift haben. So, die Frage ist, warum lehren sie das? Warum lernen Sie das? Schaut einmal. Wenn Millionen von Christen verschwinden werden, in einem Augenblick, das muss ja irgendwie erklärt werden. Für solche, die auf der Erde verbleiben, was passiert ist. Und die New Age-Lehrer, stehend unter der Leitung eben dieser gefallenen Engel, tun genau das. Sie erklären die Entrückung der Gemeinde als etwas Positives, ja, für solche, die auf der Erde verbleiben. Sehr interessant. Hier ist noch ein Zitat von einem New Age-Lehrer, Timothy Green Beckley. Und er schreibt in einem seiner Bücher, dass diejenigen, deren Gedankenmuster überholt sind, stellt euch mal vor, und die in den Evolutionsprozess des Geistes, die den Evolutionsprozess des Geistes hindern, diese werden an einem bestimmten Zeitpunkt verschwinden. So, werden heute nicht die konservativen Christen beschimpft, dass sie veraltete Gedankenmuster haben? Ja, ja. Es wird von uns gesagt, ich zähle mich dazu zu einem konservativen Christen, dass wir in unserem Verständnis, in unserem Gedankenmuster von gestern sind. Ja. Wer glaubt denn heute noch an einen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart? Wer kann denn heute noch in einer aufgeklärten Gesellschaft gegen Abtreibung sein und behaupten, dass es nur 2 Geschlechter gibt und nicht 73. Stellt euch mal vor. So, wir haben als Gemeinde des Herrn Jesu nicht dasselbe Gedankenmuster wie die Welt. Und es wundert mich, dass so viele Christen bereit sind, all das, was die Welt und die Weltnachrichten weitergeben, einfach so zu übernehmen. Das sind genau dieselben Nachrichten, die sagen, ja, es gibt 73 Geschlechter und nicht nur 2. Und du denkst, wo gibt's denn sowas? Ja? So, es ist schon ernüchternd, diese Dinge zu lesen, für mich zumindest, und zu sehen, dass sie einen doch sehr an diese Bibelstellen, wie zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17, erinnern. In der Heiligen Schrift lesen wir, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen was? Entrückt werden, da haben wir das Wort, harpazo, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Was mich auch noch sehr fasziniert hat oder was ich sehr interessant finde, ist Folgendes. Jedes Mal, wenn die New Age-Lehrer ihre geistlichen Führer, also diese Engel, die sie beraten, die sie aufklären, wenn sie diese Engel gefragt haben, wann das Ereignis stattfinden soll, sie Folgendes als Antwort bekommen. Diese Lichtwesen, diese gefallenen Engel sagen, ich kann euch das nicht offenbaren, weil es mir nicht erlaubt ist. Ich denke, das ist eine Lüge. Sie wissen es nicht. Jesus sagt in Matthäus 24, 36, um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht, sondern allein mein Vater. So, kommen wir zurück also zu unserem Text. In Vers 7b, also im zweiten Abschnitt des Verses, wird uns der 10. Anhaltspunkt im Zusammenhang mit dem Antichristen gegeben. Wir lesen, und es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter, Völker und Zungen und Nationen. Und das ist der 10. Hinweis, der davon spricht, dass die Autorität des Antichristen über die ganze Welt sein wird und nicht nur regional irgendwo. Ja? So, der biblische Text versichert uns, dass die Autorität des Antichristen über die ganze Welt sein wird. Und wann immer wir in der Offenbarung diese drei Begriffe nebeneinander stehend haben, alle Geschlechter, Völker, Zungen und Nationen, soll uns der Hinweis gegeben werden, dass die ganze Welt gemeint ist. Ich lese uns aus Offenbarung 5, Vers 9, um das noch einmal zu unterstreichen, was ich eben gesagt habe. Wir lesen in diesem Vers von den 24 Ältesten, die vor dem Lamm niederfallen. Ja, uns wird eine Szene im Himmel gezeigt. Dort sind die vier Tiere, dort sind die 24 Ältesten. Sie fallen nieder und beten an. Und dann wird Folgendes gesagt, was diese 24. sagen oder eigentlich singen, sagt der Text. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Und wir wissen sofort, was gemeint ist. Mit deinem Blut. Und dann wird gesagt, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. So, für wen ist Jesus Christus als das Lamm Gottes gestorben? Natürlich, für die Menschen, die in der ganzen Welt wohnen. Und diejenigen, die dieses Sühneopfer aber Jesu Christi annehmen, die werden gerettet, die werden erlöst. Offenbarung 7, Vers 9, dort werden diese Begriffe wieder gebraucht. Ja? Eigentlich vier Begriffe. Und hier wird von den Märtyrern der Trübsalzeit gesprochen, die vor dem Thron Gottes stehen. Und das ist es, wie sie beschrieben werden. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmenzweigen in ihren Händen. So, hier haben wir wieder diese Begriffe, vier Begriffe, die gebraucht werden. Wenn wir etwas weiter schauen, Kapitel 7, Vers 15, dort werden diese Manchmal sind es drei, glaube ich, manchmal sind es vier Begriffe gebraucht, wieder als ein Hinweis, dass die ganze Welt eigentlich gemeint ist. Ja? Und das ist der Hinweis, der uns hier auch dann in Vers 7b gegeben wird. Der Antichrist hat Autorität über die ganze Welt. Und heute, ihr Lieben, ist so etwas möglich. Ja? Und wir werden, wenn wir weiterschauen im Text, sehen, wieso das möglich ist. Vor Jahren war das noch nicht möglich gewesen, dass es eine Weltregierung geben kann, Welteinheitsregierung. Ja? Aber das ist es, was schon dem Daniel, dem Propheten Daniel, gesagt worden ist in der babylonischen Gefangenschaft. Seinerzeit erklärt Gott Daniel durch einen Engel Folgendes. Daniel 7,23, er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das ist das Reich des Antichristen, das auf Erden sein wird. So wird ganz klar gesagt, es ist nicht ein geistliches Reich, es wird ein Reich sein hier auf der Erde. Und dann wird gesagt, das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. In welcher Weise? Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Ja. So, die Bibel spricht ganz klar, dass die letzte Form der menschlichen Regierung eine Welteinheitsregierung sein wird unter der Herrschaft des Antichristen. So, das, was Nimrod seinerzeit versucht hat zu erreichen mit dem Turmbau zu Babel, wir kennen diese Geschichte, und was Gott aber verhindert hat durch eine sehr, in einer sehr einfallsreichen Art und Weise ihre, was? Sie haben eine Sprache gehabt, auf einmal hatten sie so viele und sie konnten sich nicht verstehen. Das ist genial. Unser Gott ist einfach genial, so etwas zu machen. Er hätte kaputt treten können, stattdessen macht er das. Das ist faszinierend. Ja? Das, was Nimrod seinerzeit versucht hat, alle zu vereinen, diesen Turmbau zu Babel zu bauen, eine Welt, damals war das die bekannte Welt, ja, zu vereinen, wozu? Um selber Gott zu sein, sie wollten die Herrschaft Gottes nicht haben. Das hat Gott verhindert. Diesmal, wenn der Antichrist kommt, wird er es nicht verhindern, er wird es lassen. Er wird sie lassen für eine Zeit lang, ja. Und der Antichrist wird eine Welteinheitsregierung aufrichten unter seiner eigenen Autorität. Ich habe etwas sehr Interessantes gefunden, studierend für diese Predigt. Ich habe eine Broschüre der Europäischen Union gefunden. Im Internet findet man allerhand interessante Sachen. Ja? Und diese Broschüre zeigt den Bau des Parlamentsgebäudes der Europäischen Union in Straßburg. Habt ihr das Gebäude mal gesehen? Es ähnelt sehr. Kennt ihr das Bild Turmbau zu Babel? Von, ich habe den Namen hier aufgeschrieben, der heißt Bruegel, der Ältere. Und er hat ein sehr bekanntes Bild gemalt. Turmbau zu Babel. Kennt ihr das? Überall, nicht überall sieht man, aber wenn man es finden will, man findet all diese Abbildungen. Sehr interessantes Bild. Und das Gebäude, das in Straßburg steht, ähnelt unheimlich diesem Bild. Ja, Turmbau zu Babel. Ja, faszinierend. Und der Titel dieser Broschüre heißt folgend. Hört mal genau hin. Der Titel dieser Broschüre heißt Viele Zungen, aber eine Stimme. Viele Zungen, eine Stimme. Hier kommen die Menschen wieder zusammen. Sie haben viele Zungen, aber sie haben eine Stimme. Ein Verständnis, ja, ein Denkmuster. Das ist das Programm der Europäischen Union und eigentlich auch der UNO. Und ich wundere mich überhaupt nicht, dass die Stimme der Menschen für die Weltordnung immer lauter wird, für die Welteinheitsregierung immer lauter wird. Und das ist eigentlich, worauf uns schon die Heilige Schrift schon im Alten Testament hinweist. Die Idee der Welteinheitsregierung und auch Religion, das passt zusammen, ist das Denken des gefallenen Menschen. Es ist so in dem gefallenen Menschen verankert, dass er gar nicht anders kann, als genau in diese Richtung zu gehen. Und ihr Lieben, der ganze Nonsens mit der Erderwärmung, der ganze Nonsens, heute nennt man das Klimaänderung, das ist alles nichts anderes als eine Panikmache. Ja, auch gerade im Zusammenhang dessen, was wir über Corona hören, es ist nur ein Mittel zum Zweck, um die Menschen eben zu der Welteinheitsregierung zu führen. Schaut einmal, die meisten Menschen sind verängstigt angesichts der angeblichen Gefährlichkeit des Coronaviruses. Ich bin heute hier zur Gemeinde gefahren, es war kein Mensch auf der Straße, nur ein einziger ist zum Bus Stopp gegangen, ja, Bushaltestelle, und der hat eine Maske angehabt. Und ich denke, da ist kein Mensch, der ihn anstecken kann. Sei denn, er ist krank, dann muss er die Maske tragen. Ich weiß nicht, warum die Menschen das tun, warum sie sich das antun. Aber sie sind verängstigt und es sollte mich nicht ändern. Und wenn ein Mensch verängstigt ist, dann ist er bereit, seine Freiheiten abzugeben, ja, damit diese Gefahr beseitigt wird. Und das ist wie den Menschen, die, habt ihr von dem New Normal gehört? Der New Normal? Ist nichts anderes, als die Welteinheitsordnung ihm aufgezwungen wird. Und er ist bereit, das anzunehmen, solange, ja, mit dem Coronavirus das Ganze dann auch, wenn das Coronavirus beseitigt wird. Ich will ganz kurz etwas erwähnen und dann mit uns weitereilen. Der Gründer des World Economic Forums, sein Name ist Klaus Schwab, ein Deutscher, ein außergewöhnlich intelligenter Mensch. Er sagte Folgendes vor etlicher Zeit, das heißt im Juni dieses Jahres. Ja, das nächste Mal, wenn die sich treffen wollen in Davos, ist, ich glaube, das war Dezember, vielleicht, ich denke, die haben es verschoben, weil es im Dezember zu kalt ist. Das sind die Leute, die auch den ganzen Nonsens mit der Erderwärmung, heißt nicht mehr, das heißt Klimaänderung, auch drücken. Folgendes schreibt dieser Klaus Schwab, ein außergewöhnlich intelligenter Mensch. Er sagt Folgendes: Die Covid-19-Krise betrifft alle Aspekte des menschlichen Lebens auf der ganzen Welt. Aber die Tragödie muss nicht ihr einziges Erbe sein, im Gegenteil. Die Pandemie bietet eine seltene und zugleich kurze Chance, nachzudenken, unsere Welt neu zu erdenken und neu zu starten, um eine Zukunft mit mehr Gesundheit, Gleichberechtigung und Wohlstand zu schaffen für alle. Und am einfachsten geht es, wie? Wenn man eine Welt Einheitsregierung hat. Und das ist das, was dieser Mann und der World Economic Forum auch natürlich, die pressieren das, die wollen das durchdrücken. Ja? Und dann, wenn man die Welteinheitsregierung hat, dann braucht man nicht mit solchen Querdenkern wie Donald Trump sich auseinanderzusetzen oder Viktor Orban aus Ungarn oder Jair Bolsonaro aus Brasilien. So, und hier müssen wir auch etwas verstehen. Die Welteinheitsregierung ist eigentlich etwas Geniales. Absolut genial. Schließlich wird das tausendjährige Reich eine Welteinheitsregierung sein, oder? Natürlich. Unter der Herrschaft Jesu Christi als Messias, als König. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wer steht als das Oberhaupt dieser Regierung vor, diesem Königreich vor? Prediger 10, Vers 17 sagt Folgendes: Wohl dir, du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist. Und auf der anderen Seite lesen wir in Sprüche 28, Vers 16, wenn ein Fürst ohne Verstand ist, Verstand, auf den es wirklich ankommt. Ein Verstand, der durch die Furcht Gottes geprägt ist. Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht. So, es kommt immer darauf an, wer einer Weltordnung, einem Königreich vorsteht. Wenn es der gerechte König und Herr Jesus Christus ist, kann einem Land nichts Besseres passieren. Ist es aber ein Ungerechter, dann gibt es nichts Schlimmeres. Ein anderer Hinweis, der uns, wir kommen zurück zum Text, ein anderer Hinweis, den wir in diesem Text finden, so wie ich denke, ist der folgende. Wenn wir einmal schauen, was geschrieben wird, in welchem Zeitraum das einzuordnen ist, es wird deutlich, dass erst in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit dem Antichristen diese absolute Macht, absolute Vollmacht, komplette Kontrolle auch gegeben wird über das Weltreich, dem er vorsteht. Ja? Und diese Vollmacht, die er hat, wird dermaßen entarten oder ausarten, sodass die Menschen freiwillig oder erzwungenerweise den Antichristen anbeten werden. Und das ist der 12. Anhaltspunkt im Zusammenhang des Antichristen. Ich lese uns den 8. Vers. Faszinierender, faszinierender Vers. Es wird gesagt, und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, ja, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang Grundlegung der Welt. Für Grundlegung der Welt, das ist eigentlich das Wort, was hier gebraucht wird. So, hier wird gesagt, dass der Antichrist angebetet wird von den Menschen. Wenn wir diesen Text lesen, haben wir wahrscheinlich alle dieselbe Frage. Wenn alle, die auf der Erde wohnen, den Antichristen anbeten, dann gibt es doch keine wiedergeborenen Menschen mehr, oder? Sie würden so etwas nicht machen. Hier will ich etwas erklären, und diese Lehre gibt es. Manche sagen, dass es in der Trübsalzeit keine Menschen geben wird, die zum Glauben kommen werden. Ja, dass irgendwann mal die Zeit der Gnade vorbei ist. Ich habe darüber schon gesprochen. Ich werde das noch einmal erklären, aber ich will zuerst Folgendes sagen. Der Begriff, die auf der Erde wohnen, wird insgesamt 7-mal in der Offenbarung gebraucht. 7-mal. Und wenn wir diesen Begriff studieren, ja, dann erkennen wir, dass es hierbei nicht um eine geografische Beschreibung der Menschen geht, wo sie wohnen, auf der Erde. Wo sollen sie sonst wohnen? Auf dem Mars? Noch ist es nicht so weit. Ja, so, es geht um etwas anderes. Es geht hierbei um die moralische Einschätzung der Menschen, die auf der Erde wohnen, oder die Erdwandler sind solche Menschen, deren ganzes Wesen von dem Irdischen so eingenommen, so beherrscht wird, dass sie keinen Platz haben für Gott. Ja? Noch haben sie ein Interesse oder Sinn und Neigung für den wahren Gott. Ihr ganzes Wesen ist erdverbunden und irdisch. Und deshalb sagt ja auch unser Vers, erklären zu diesen Menschen, sie sind nicht in dem Lebensbuch des Lammes verzeichnet. Ja? So, welche Menschen sind gemeint? Die irdisch gesinnten Menschen sind gemeint, die kein Interesse haben an dem Gott der Heiligen Schrift, an Jesus Christus, die aber doch einen Gott haben wollen nach ihrer eigenen Vorstellung. Alle, die im Lebensbuch des Lammes nicht verzeichnet sind, werden den Antichristen anbeten. So, das letzte menschliche System, und hier müssen wir das verstehen, das letzte menschliche System und die Regierungsform ist zutiefst religiös. Und mehr dazu, zu der Anbetung des Antichristen, werden wir in einer noch kommenden Predigt mehr hören, gerade wenn wir uns auch mit dem falschen Propheten auseinandersetzen wollen, von dem gesagt wird, dass er genau dafür zuständig ist, dass die Menschen nun anfangen, diesen Antichristen anzubeten. Wir sehen eine Verbindung der politischen und auch der religiösen Macht, ja, die in ein und dieselbe Richtung gehen wird. Wir werden das gemeinsam noch ansprechen. Ich möchte hier etwas anderes ansprechen. Schaut einmal, wie es in eurem Text, wie es in euren Übersetzungen eigentlich steht, wie das übersetzt wird. Und hört einmal, wie, das ist die Bruns-Übersetzung, wie sie das übersetzt. Ja? Oder eigentlich, ich würde sagen, das ist mehr schon eine Interpretation dieses Verses. Und es ist keine schlechte, aber es ist nicht so, wie das im Griechischen tatsächlich weitergegeben wird. Ich lese uns den 8. Vers aus der Bruns-Übersetzung. Hört mal genau hin. Es wurde ihm auch erlaubt, den Kampf gegen die Heiligen aufzunehmen und sie zu besiegen. Das ist richtig. Ja, es wurde ihm Macht gegeben über alle Rassen, Völker, Sprachen und Nationen. Hier haben wir wieder diese vier Begriffe. Und dann wird gesagt, und alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, mit Ausnahme derer, deren Namen seit Grundlegung der Welt im Lebensbuch des geschlachteten Lammes angeschrieben sind. Seht ihr den Unterschied? Ja? Und ob wir das nun so, wie der Luther zum Beispiel das weitergibt, oder die Elberfelder, oder wie Bruns das eigentlich schon interpretiert, es ist beides richtig. Es ist beides richtig. In dem Lebensbuch des Lammes sind die Namen derer verzeichnet, die tatsächlich auch zu Jesus gehören. Seit wann? Seit Grundlegung der Welt. Seit Grundlegung der Welt bezieht sich darauf. Und dass das Lamm geschlachtet wird, seit Grundlegung der Welt, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber wie auch immer, der Hinweis ist in diesem Wort, dass von bevor die Welt angefangen hat, Gott dieses schon festgelegt hat, dass nur durch Jesus Christus die Möglichkeit besteht, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. So, wenn Gott vor Grundlegung der Welt das festgelegt hat, wer bin ich oder wer sind wir, das anzustreiten? Und das ist eigentlich der Hinweis. Wir werden über das Lebensbuch des Lammes gemeinsam noch in einer anderen Predigt nachdenken. Insgesamt wird dieses Buch auch 7-mal in der Offenbarung gebraucht und uns werden manche wunderbaren Wahrheiten wiedergegeben, aber wir lassen das zu einem anderen Zeitpunkt, über dieses Buch nachzudenken. Wir kommen zu dem letzten Anhaltspunkt des Antichristen, der uns im Text offenbart wird, und zwar in Vers 9 und 10. Und das ist sein unterdrückender Einfluss. Es wird zunächst einmal gesagt, hat jemand Ohren, der höre. Und dann wird gesagt oder übersetzt, so jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Wir denken, was ist das? Ja, wie passt das? Und hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Ich möchte das gleich erklären, was wir hier lesen. Aber zunächst einmal will ich mit uns diese Herausforderung überdenken, die uns doch sehr bekannt vorkommt. Es wird gesagt, hat jemand Ohren, der höre. Wenn wir zurückgehen zu Kapitel 2 und 3, finden wir diese Herausforderung immer und immer wieder. Allen 7 Gemeinden, die angeschrieben werden, wird genau dasselbe gesagt. Aber wenn wir sorgfältig lesen, dann erkennen wir einen kleinen Unterschied. Ja? So, was fehlt in der Herausforderung hier in Vers 9, was die anderen Herausforderungen, die an die Gemeinden gegeben worden sind, vorzufinden ist? Das ist das Wort Gemeinde. Ich lese uns aus Epheser 2, Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So, und dann geht es weiter. Jede Gemeinde, die angeschrieben ist, alle 7 Gemeinden kriegen dieselbe Herausforderung immer und immer wieder. Die letzte ist in 3, Vers 22 zu hören. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und hier aber in Vers 9, Kapitel 13, heißt es nur, hat jemand Ohren, der höre. Gemeinde fehlt. Das Wort Gemeinde fehlt. Warum? Warum fehlt dieser Begriff? Eben weil die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt im Himmel ist. Ich möchte uns noch auf etwas Interessantes hinweisen. Jesus selbst gebraucht diese Herausforderung zum Hören in seinem Lehren. Matthäus 13, Vers 4. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und hier finden wir auch diesen Begriff der Gemeinde nicht. Wieso nicht? Ganz einfach, weil zu diesem Zeitpunkt, als Jesus gelehrt hat, die Gemeinde noch nicht entstanden war. Erst in Kapitel 2 der Apostelgeschichte lesen wir von der Geburtsstunde der Gemeinde und deshalb lässt Jesus das Wort Gemeinde aus, weil sie noch nicht Existenz auf der Erde war. Und ebenso ist das auch mit Johannes, dem Apostel Johannes. Er lässt das Wort Gemeinde aus, weil die Gemeinde schon im Himmel ist. So, Johannes sieht und beschreibt ab Kapitel 4 eigentlich bis Kapitel 22, das letzte Kapitel der Offenbarung, das, was nach dem Zeitalter der Gemeinde sich ereignen wird. Das ist noch Zukunft, wenn die Gemeinde entrückt ist und dann diese Dinge sich entwickeln werden auf der Erde, in der Zeit, die in der Schrift als Trübsalzeit bezeichnet wird. Und achten wir bitte, was uns in Vers 10 gesagt wird. Und ich lese aus einer moderneren Übersetzung, die das, was hier gesagt wird, eigentlich schon in richtiger Weise interpretiert. Es heißt folgendermaßen: Wenn jemand dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, dann wird er auch gefangen genommen. Und wenn jemand durch das Schwert sterben soll, dann wird er auch mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Treue aller bewähren, die zu Christus gehören. So, hier in Vers 10 wird von solchen gesprochen, die in der Trübsalzeit zum Glauben finden, durch den Dienst der zwei Zeugen oder durch den Dienst der 144.000 Evangelisten, jüdische Evangelisten, die in der ganzen Welt dienen werden. Und diesen Menschen wird nun ihr Schicksal von Gott selbst erklärt in seinem Wort. Wenn es bestimmt ist, für sie ins Gefängnis zu kommen, das ist, was du erleben wirst. Du wirst ins Gefängnis kommen, das sagt das Wort Gottes. Wenn für andere bestimmt ist, durch das Schwert getötet zu werden, und sehr viele werden durch das Schwert getötet werden, die wir dann als Märtyrer auch bezeichnen oder die als Märtyrer bezeichnet werden in der Heiligen Schrift, das ist dann das, was Gott ihnen sagt. Genau so wird es sein. Ihr werdet durch das Schwert getötet. Und dann werden diese Menschen herausgefordert, in dieser schweren Zeit standhaft zu verbleiben. Es wird gesagt, hier muss sich die Standhaftigkeit und die Treue aller bewähren, die zu Christus gehören. So, was wird hier den Heiligen der Trübsalzeit gesagt? Solchen Menschen, die auch in der Trübsalzeit noch zum Glauben kommen werden. Und es wird Gläubige auch in der Trübsalzeit gehen. Ihr Lieben, niemand kommt in das Reich des Messias, es sei denn, er ist wiedergeboren. Niemand kommt da rein. So, es wird ihnen gesagt, dass sie das, was auf sie zukommt, an Leid, an Verfolgung, im Glauben annehmen sollen. Nun, unsere Zeit heute ist nicht mit der Zeit zu vergleichen, die noch kommen wird, die Trübsalzeit. Aber auch heute ist es nicht einfach, als Christ standhaft in der Welt zu leben. Materialismus, Wohlstand, Bequemlichkeit, Versuchung, rechts und links, das sind alle Dinge, die auf uns einströmen. Ja? So, wie standhaft sind wir in unserem Glaubensleben? Wie standhaft sind wir? Wie echt ist meine Liebe zu Jesus? Und das ist eigentlich die Grundlage der Standhaftigkeit. Meine Liebe zu Jesus. Ich möchte uns auf eine Begebenheit, biblische Begebenheit erinnern, nach der dreifachen Verleugnung des Petrus, ja, die interessanterweise in allen vier Evangelien erwähnt wird. So, der auferstandene Jesus Christus begegnet Petrus, der Jesus ja dreimal verleugnet hat. Und es interessiert Jesus überhaupt nicht, was Petrus vorhat zu tun oder nicht. Jesus weiß das. Und Jesus fragt auch nicht Petrus, hast du Buße getan für das, was du vor der Kreuzigung getan hast, als du mich verleugnet hast. Jesus braucht das nicht zu fragen. Er kennt Petrus. Er fragt auch Petrus nicht, was bist du für mich jetzt bereit zu opfern? Fragt er nicht, Jesus weiß das. Das Einzige, was Jesus fragt, eigentlich das Dreifache, was Jesus fragt, ist was? Hast du mich lieb? Dreifache Verleugnung, dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Ihr Lieben, das ist es, was wir uns heute auch unbedingt fragen müssen. Das ist die allerwichtigste Frage für uns als Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Wie lieben wir Jesus? Lieben wir ihn von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken? Es ist gut, wenn wir eine Antwort auf diese Frage oder diese dreifache Frage dann auch in uns haben und mit dieser Antwort dann auch leben. Und niemand kann für euch diese Frage beantworten als ihr selbst. Vor allem aber, wenn ihr diese Frage in der Weise beantwortet, ja, ich liebe Jesus von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meinem ganzen Denken, mit allem, was ich bin und habe, dann werden wir nicht anders leben können als im Dienst für den Jesus. Wenn wir, ich stoppe hier, ich bleibe noch einmal bei dieser Frage stehen an uns. Und ich frage mich genauso, ich muss mich genauso fragen, wie ihr euch persönlich auch fragen müsst. Liebt ihr Jesus? Liebt ihr Jesus? So, wie ihr ihn lieben müsst. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Wir wollen uns vorbereiten zum Abendmahl.